Der für heute vorgegebene Predigttext ist die Berufungsgeschichte des Propheten Hesekiel. Wer war dieser Hesekiel? Hesekiel gehörte zum Volk Israel und wurde im Jahr 598 vor Christus unter dem König Nebukadnezar II. Nach Babylon verschleppt. Am Fluss Keba, dem heutigen Schatt en Nil, erhielt er seinen neuen Wohnsitz. Eine einfache Siedlung, fern von der Heimat. Der Morgen seines 30. Geburtstages muss für ihn ein sehr trauriger gewesen sein. Eigentlich sollte der Tag ein Festtag sein. Es war der Tag, an dem er zum Priester im Tempel in Jerusalem eingesetzt werden sollte. Das große Highlight in seinem Leben. Doch er war in der Verbannung, in Babylon, weit weg von Jerusalem, von dem Tempel und damit nach seinem Verständnis auch weit weg von Gott. Er stand also morgens auf, ging hinunter zum Fluss Keba und setzte sich dorthin. Und dann geschah etwas, was sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Der Himmel öffnete sich und Gott schenkte Hesekiel eine Vision, in der er Gottes Herrlichkeit sehen durfte. Oder besser, wie er es selbst ausdrückte, den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und das war unglaublich. Er selbst kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was er da sah. Er umschreibt es nur, er probiert irgendwie Bilder zu finden für das, was er da sieht. Aber es ist gar nicht nur das, was er sieht, sondern es ist auch die Tatsache, dass er Gottes Herrlichkeit in Babylon sieht. Für ihn wohnte und thronte Gott in Jerusalem, weit weg. Doch nun darf Hesekiel erleben, Gott ist auch in Babylon. Er hat ihn nicht vergessen. Und im Angesicht dieser Herrlichkeit Gottes stürzt Hesekiel zu Boden. Und Gott spricht zu ihm. Hesekiel berichtet, und das lese ich aus der Bibel vor, aus Hesekiel 2, die Verse ab Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 4. Und er sagte zu mir, du Mensch, steh auf, ich habe dir etwas zu sagen. Da kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Dann hörte ich ihn zu mir sagen, du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen, wie mitten im Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk. Du selbst aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig wie dieses widerspenstige Volk. Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Ich schaute auf und sah vor mir eine ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt. Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie auf beiden Seiten mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war. Er sagte zu mir, du Mensch, nimm diese Buchrolle und iss sie auf. Dann geh und sprich zu den Leuten von Israel. Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Er sagte, du Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe, Fülle deinen Magen damit. Da aß ich die Rollen. In meinem Mund war sie süß wie Honig. Es gibt Bibeltexte, die kann man nicht ohne den größeren Zusammenhang, ohne den Kontext in seiner ganzen Tragweite verstehen. Hesekiel bekommt einen enorm wichtigen Auftrag. Er soll sein Volk warnen. Denn in diesem Moment waren nur wenige deportiert worden. Jerusalem und der Tempel standen noch. Aber Gott warnte sein Volk nun durch Hesekiel in Babylon und zeitgleich durch Jeremia in Jerusalem. Wenn ihr euch weiterhin von mir abwendet, andere Götzen anbetet, ethisch verkehrt lebt, dann werde ich meinen Schutz von euch wegnehmen. Dann wird Jerusalem fallen, der Tempel zerstört werden und viele werden entweder umkommen oder deportiert werden. Es ist die letzte Chance für Israel. Also ein enorm wichtiger Auftrag, den Hesekiel bekommt. Es geht hier um Leben und Tod. Und im selben Atemzug erklärt ihm Gott, das wird jetzt richtig hart werden. Du wirst wie unter Skorpionen und Dornen leben. Dieser Auftrag wird dich einiges kosten. Und das Schlimmste, es wird nichts bringen. Sie werden nicht auf dich hören. Denn sie sind ein hartes und widerspenstiges Volk. Die Menschen werden sich nicht ändern. Was ist das denn? Und was bringt das denn dann überhaupt noch? All diese Mühe, all der Einsatz. Wenn wir in dem Buch Hesekiel weiterlesen, können wir sehen, was dieser Einsatz konkret bedeuten kann. Hesekiel hat nicht nur geredet, sondern auch ganz plastisch gepredigt. Getrieben von der bevorstehenden Not, die sein Volk bedroht. Die Seufzer und das Klagen auf der Schriftrolle standen ganz real als Gefahr bevor. Hesekiel hat, wie gesagt, sehr plastisch gepredigt. Unter anderem hat Hesekiel mit einem Schwert seine Haare alle abgeschnitten und so vom Wind verwehen lassen, als Zeichen, wie das Volk in alle Winde verstreut werden wird. Dann hat er ein Modell gebaut aus Ton und einer Metallplatte, womit er die Belagerung Jerusalems nachgestellt hat. Und dann lag er von Gott extra gelähmt für diese Zeit 390 Tage auf seiner linken Seite und nochmal 40 Tage auf seiner rechten Seite vor diesem Modell. Also insgesamt 430 Tage und jeder Tag stand für ein Jahr, in dem das Volk Israel Gott untreu war. 430 Tage lag er gelähmt am Boden, nur um seinem Volk die Dringlichkeit der Warnung vor Augen zu führen. Und seine Verpflegung bestand in der Zeit aus sehr rationiertem, über Kot gebratenen Brotscheiben. Auch als Zeichen dafür, dass dem Volk das bevorstand, sich mit unreinen Speisen zu ernähren, was sie ja noch weiter von Gott wegtreiben würde. Was für ein Einsatz. Bis dahin, dass seine geliebte Frau stirbt und er nicht um sie trauern darf. Und über all dem steht, es wird nichts bringen, denn die Leute sind hartherzig und stur. Was bringt der ganze Einsatz, wenn sich doch nichts ändert? In einem viel kleineren Maßstab, also ich wurde jetzt nicht von Gott gelähmt für so viele Tage, aber kenne ich diese Frage auch. Was bringt der Einsatz? Ich denke dabei an konkrete Personen, Personen, mit denen ich schon seit Jahren im Gespräch bin, denen ich immer wieder von Gott erzähle, die aber immer noch nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast es versucht, mit Arbeitskollegen zu sprechen, mit Freunden, mit Familienmitgliedern über Jesus zu sprechen, aber du stößt immer wieder an eine Wand. Du hast Angst, anderen von Jesus zu erzählen, weil sie spotten könnten oder genervt sind. So ein bisschen ein Leben unter Skorpionen und Dornen. Oder du hast Sorge, Kontakte zu verlieren, die dir wichtig sind. Die Angst, dass sich Menschen von dir zurückziehen könnten, wenn du wieder mit diesem Jesus anfängst. davor, dass es doch nur wieder zu unglücklichen Diskussionen führt. Oder du hast dich sogar mal überwunden und sie mit in die Kirche gebracht und dann lief es nicht so, wie du es dir erhofft hast. Was bringt all das, all der Einsatz, all der Mut, all die Zeit, die du investierst, auch in deinem Dienst in der Gemeinde? Was bringt es? Wenn man nur diese Bibelstelle, den Predigttext für sich allein genommen liest, dann ist das ein sehr deprimierender Text. Hesekiel bekommt einen Auftrag und weiß von Beginn an, es bringt nichts. Aber Gott hat es nicht bei dieser Berufungsvision gelassen. Gott sprach weiter zu Hesekiel. Erst kommen ganz viele Gerichtsworte darüber, was mit diesem hartherzigen und widerspenstigen Volk geschehen wird. Es spitzt sich immer weiter zu, bis zur Eroberung Jerusalems, der Zerstörung des Tempels und der Verstreuung des Volkes in alle Winde. Doch dann kommt Hesekiel Kapitel 37. Die Zeit reicht jetzt leider nicht, um das ausführlich durchzulesen. Das kann gerne jeder für sich zu Hause einmal tun. Das ist ein sehr spannendes Kapitel. Es lohnt sich auf jeden Fall, aber ich fasse es jetzt einmal kurz zusammen. Hesekiel bekommt von Gott wieder eine Vision gezeigt. Er wird im Geist auf eine weite ebene Fläche gestellt. Diese Ebene ist voll von alten Skeletten. Unzählige, völlig ausgetrocknete Gebeine. Ein Sinnbild für den Zustand des Volkes. Tot, ausgelöscht. Und Hesekiels gesamter Einsatz war umsonst. Gott fragt Hesekiel: Du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Übersetzt: Gibt es noch Hoffnung? Lohnt sich der Einsatz vielleicht doch noch? Hesekiel sagt zu Gott: Das weißt nur du. Ich bin wirklich mit meinen Ideen und mit meiner Kraft am Ende. Und Gott antwortet: Rufe meinen Geist. Hesekiel tut das und hört dann ein Rauschen. Der Geist Gottes kommt. Und es geschieht das Unglaubliche. Diese vielen Knochen auf der riesigen Ebene fangen an, sich zu sortieren. Beine, Arme, Köpfe, Torsos, alles bewegt sich und alles sortiert sich, bis jeder Körper wieder seine Einzelteile hat. Und dann, das wird in Hesekiel 37 sehr plastisch beschrieben, werden diese Knochen wieder mit Muskeln, mit Sehnen, Nervensträngen, mit Haut überzogen. Nun liegen da tausende vollständige, aber tote Körper vor Hesekiel. Hesekiel bittet noch einmal um Gottes Geist. Der kommt, haucht ihnen Leben ein und die toten Körper erwachen zum Leben. Wow, was für eine Vision. Im Anschluss daran zeigt Gott Hesekiel, wie sein Volk wieder aus der Verbannung zurückkommen wird, wie der Tempel wieder aufgebaut und wie dann der wirkliche König, Jesus, kommt. Und wie dieser Jesus aus harten und widerspenstigen Herzen lebendige, für Gott brennende Herzen machen wird. Was für eine Macht Gottes! Es ist dieselbe Macht, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Und damit sind wir bei uns. Warum dein ganzer Einsatz, wenn sich so gefühlt wenig tut? Weil wir einen Gott haben, der größer ist als unsere Umstände. Sein Heiliger Geist hat heute noch dieselbe Kraft wie damals. Derselbe Heilige Geist, der damals die Herzen verändert hat, kann es auch heute noch. Egal wie die Situation ist. Gottes Geist ist stärker. Nur manchmal ist sein Zeitplan ein völlig anderer, als wir es gerne hätten. Gott hat einen anderen Zeitplan. Und dafür rufe ich einmal kurz die Lisa nach vorne. Die möchte uns dazu was erzählen.
Ja, genau. Ich wurde gebeten, an der Stelle einmal kurz quasi meinen Weg zu erzählen. Es ist nicht so sehr meine Geschichte als eigentlich die meiner Freundin, weil ich bin in diesem Fall das Volk Israel und nicht Hesekiel. Die Rolle des Hesekiel durfte ich halt nicht spielen. Ich komme hier aus dem Ort, ich bin hier aufgewachsen und ich bin hier auch das erste Mal mit Kirche in Kontakt gekommen, wie viele 14-Jährige, weil meine Freundin nicht alleine herkommen wollte. Also musste ihre beste Freundin mit und wir sind hier halt beide zusammen in der Jugend gelandet und sie hat sehr schnell Anschluss hier gefunden. Sie hat hier sehr schnell zu Gott gefunden und ich nicht so, um es mal so auszudrücken. Ich fand die Leute hier interessant, ich fand vor allem die Älteren in der Jugend unglaublich inspirierend. Aber es ist, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, wenn man kreativ sein möchte und es nicht hinkriegt und man eigentlich immer nur sieht, wie andere Leute so unglaublich gut zeichnen können und man selber ist so auf, naja, 5. Klasse-Niveau irgendwo hängen geblieben. Damals war man ganz gut und seitdem hat man sich nicht weiterentwickelt. Und so fühlte sich das für mich auch immer an. Ja, Glaube ist gut, Glaube ist schön, ist ja ganz interessant mit Gott und so, aber naja, ein bisschen unrealistisch mit den schwangeren Jungfrauen und den toten Menschen, die wieder sich beleben und so ist das ja schon. Es ist wohl einfach nichts für mich, habe ich damals gedacht. Habe ich sehr lange Zeit gedacht. Und meine Freundin hat, wie gesagt, zum Glauben gefunden. Und ich bin immer seltener zur Kirche gekommen. Ich habe den Anschluss an die Leute verloren. Irgendwann die Schule gewechselt, habe da neue Freunde gefunden und kam dann irgendwann mal so einmal im halben Jahr hier rein. Habe irgendwann gar keinen mehr gekannt, bin dann wieder gegangen. Aber meine Freundin hat mich nie aufgegeben. Wir haben auch immer weiter darüber Gespräche geführt. Es ist nicht so, dass ich dem Ganzen ablehnend gegenüber stand, aber es war einfach nichts für mich, dachte ich. Solange bis sie dann irgendwann auf die unglaublich glorreiche Idee kam, mir so eine richtig schöne, teure Freizeit zum Geburtstag zu schenken. Dazu muss man sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung war, also so viel Geld hatte sie nicht, ich auch nicht. Und sie dachte sich, die Restart ist doch voll die geile Veranstaltung. Da war sie jetzt schon, sie war richtig begeistert. Die Jugendfreizeiten waren zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen zu jung für uns. Die eigene Kirche. Und ich habe dieses Geschenk bekommen und dachte, wow, danke. Ich liebe fremde Menschen auf großen Veranstaltungen, wo man früh aufstehen muss. Bestes Geschenk ever. Thanks a lot. Was soll ich sagen? Halbes Jahr später, beziehungsweise ich habe im April Geburtstag, die Restart ist zu Silvester nur dazu. Ne? Also man hatte so Vorbereitungszeit. Aber ich habe mir gedacht, wenn sie das gerne möchte, sie hat den ganzen Aufwand auf sich genommen und naja, ein Geschenk lehnt man halt auch irgendwo nicht ab. Ne? Also bin ich halt mitgefahren und ich habe auf dieser Restart Gott kennengelernt. Ich habe meine Zweifel beiseite legen können und um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, für einen Menschen, der Kirche nicht ablehnend gegenüberstand, der eigentlich glauben wollte, hat meine Freundin 7 Jahre lang beten müssen. 7 Jahre für jemanden, der eigentlich wollte.
Danke, Lisa. Ja, Gottes Heiliger Geist ist heute noch am Wirken. Sei es bei Lisa, sei es bei so vielen anderen Geschichten, die ich aus der Jugend so mitbekomme. Manchmal dürfen wir es direkt erleben, dass Menschen Jesus ihr Leben anvertrauen. Manchmal dauert es länger, manchmal sehr lange. Aber Gottes Geist ist heute noch derselbe wie damals. Das Geschehen um Hesekiel macht mir Mut und ich möchte es mir zum Vorbild nehmen. Darum möchte ich nochmal sein Erleben in 3 Schritte zusammenfassen, die auch uns helfen könnten. Erstens, Hesekiel begegnet in seinem Frust Gott. Es ist sein 30. Geburtstag, der Tag, an dem er hätte Priester werden sollen. Er möchte Gott dienen, aber die Umstände lassen es nicht zu, für ihn gefühlt. Er zieht sich an den Fluss zurück, und dort begegnet er Gott. Zweitens, Hesekiel bekommt von Gott eine Last aufs Herz gelegt und bringt sich dann voll ein. In der Begegnung mit Gott bekommt Hesekiel von Gott symbolisch mit der Schriftrolle eine Not aufs Herz gelegt. Er bringt sich daraufhin voll ein, verkündigt Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie deine Situation im Moment ist, ob du vielleicht aufgehört hast, deinen Freunden, Arbeitskollegen, deiner Familie, deinem Ehepartner von Jesus zu erzählen. Vielleicht bist du auch gefrustet von den Umständen, von deinen Begabungen, von deiner Kirche. von bisher gemachten Erfahrungen. Was auch immer, vielleicht hat das in der Zwischenzeit sogar dazu geführt, dass du anderen gar nicht mehr von Jesus erzählst, sondern irgendwie versuchst, so zu leben, dass da irgendwie was anders ist. Aber du merkst, selbst nach Wochen oder zum Teil Monaten, spricht dich niemand auf das andere an bei dir. Denn nette Menschen, muss man ehrlich mal sagen, die gibt es mit, aber auch ohne Gott. Geh mit all diesem Frust, mit deinen Sorgen und all dem, was dich hindert, mit anderen von Jesus zu erzählen oder zumindest mit der Kirche in Kontakt zu bringen, zu Jesus. Suche die direkte Begegnung mit ihm. Und dann bitte Jesus, dass er auch dir eine Last für andere auf dein Herz legt. Vielleicht erstmal nur für eine Person. Bei Hesekiel war es, bildlich gesprochen, die Schriftrolle, die mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war, dem Zustand des Volkes bei der Eroberung Jerusalems. Für Hesekiel war die bevorstehende Bedrohung ganz real und für uns ist sie es auch. Jesus gebraucht ganz ähnliche Formulierungen, wenn er über die Hölle spricht, mit Worten wie Heulen und Zähneklappern. Das ist ja der größere Zusammenhang, in dem wir leben. Was wird denn mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten nach ihrem Tod? Wir blenden das manchmal aus, aber es geht ja letztendlich um Leben und Tod. Ich war vor 2 Wochen bei meiner Familie in Süddeutschland, weil meine Tante gestorben ist. Sie hatte Krebs. Und ich hab nur ein Foto gesehen von ihr in ihren letzten Tagen, wo sie noch gelebt hat. Und ich muss ehrlich sagen, also ich hätte sie überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Sie war eigentlich an lebendigem Leibe schon total zerfallen und ist einfach nur noch nicht gestorben, wo man denkt, wie kann ein Mensch da noch leben überhaupt? Und das hat mir das nochmal so vor Augen geführt, wie vergänglich wir sind, in was für einer vergänglichen Welt wir leben. Meine Tante war Christ und ich weiß, wo sie ist und das tröstet uns und ich weiß, wir werden uns einmal wiedersehen. Da ist Hoffnung da, aber viele haben diese Hoffnung nicht. Und wenn ich mich anschaue und denke, auch ich werde irgendwann nicht mehr da sein, mein Körper ist irgendwann auch hinüber. So, und so geht es jedem von uns. Da ist mir das einfach so bewusst geworden. Uns läuft die Zeit davon. Wir haben nicht so viel Zeit, wie wir immer denken. Es geht um Leben und Tod, auch eben für die Menschen, die um uns her sind und die Jesus nicht kennen. Und da haben wir auch eine Verantwortung. Genauso wie Hesekiel, zu dem sagt Gott in Kapitel 3, Vers 18, also noch ein kleines Stückchen weiter: Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Oder, wie es der Sänger Keith Green ausdrückte, diese Generation von Christen ist verantwortlich für die Generation von Menschen. Für diese Generation von Menschen. Von wem sollen es die Menschen denn erfahren, wenn nicht von uns? Lass dir von Gott eine Person aufs Herz legen. Wer aus deinem Umfeld kennt noch nicht Jesus? Und dann geh los. Erzähle von diesem Jesus. Egal wie die Situation ist, warte nicht, dass sich die Umstände ändern, sondern vertrau auf Gottes Geist. Auch wenn es dich etwas kostet. Und drittens, Hesekiel erlebt Gottes Eingreifen. Hesekiel darf, wenn auch erstmal nur in der Vision, erleben, dass Gott eingreift. Viel später wurde das unter König Kyrios auch real. Gottes Zeitplan ist manchmal ein völlig anderer, als wir uns erhoffen. Aber meine Oma hat immer gesagt, das werde ich nie vergessen, Gott kommt spätestens früh genug. Also lasst uns darauf vertrauen, Jesus ist stärker. Amen.